Die ersten Stunden beim 24-Stunden-Rennen von Daytona sind absolviert und der Langstreckenklassiker in Florida entwickelt sich zu einer Reifen- und Taktikschlacht mit einigen Variablen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Rennanalyse von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich heiße Norbert Okenga und nehme euch jetzt mit ins Fahrerlager von Daytona für die ersten Stimmen und die ersten Hochrechnungen des Renngeschehens nach 3 Stunden. Pipo Derani, der amtierende Titelverteidiger im Action Express Cadillac, startet von der Pole Position. Neben ihm Sebastian Bourdais in einem weiteren Cadillac V8, eingesetzt im Team von Chip Ganassi. Zwischen die beiden schiebt sich allerdings beim Start Philippe Nazar im Porsche 963 aus dem Team von Roger Penske. Derani, Nazar, Bourdais, dann Conor De Filippi im besten BMW, Ricky Taylor im Acura aus dem Team seines Vaters Wayne Taylor, Nick Tandy im Porsche, Louis Delitras, Jesse Krohn, der Finne im zweiten BMW, Richard Westbrook und Neil Jani, letztere beide in privaten Porsche 963. Das ist die Reihenfolge unmittelbar nach dem Start. Richard Westbrook verbremst sich dann in der 3. Runde, sodass Neil Jani vorbeigeht am Schwanz des GTP-Feldes, das nur aus 10 Autos besteht. Und in der 4. Runde greift sich Sebastian Bourdais. Philippe Nazar geht vorbei auf die 2. Position. In der 16. Runde dann die erste Full Course Yellow. Ausgerechnet Mischa Goikberg aus Kanada erwischt es in einem privat eingesetzten Lamborghini aus der GTD Amateurwertung. Er zerknüllt seinen Lamborghini GT3 so sehr, dass eine Safety-Car-Phase vonnöten ist. Und warum sage ich ausgerechnet? Weil er der Teamkollege ist von Devlin De Francesco, einem italienischstämmigen Kanadier, der auch schon mal in der IndyCar-Serie gefahren ist. Und Devlin De Francesco hat einen ganz besonderen Schicksalsschlag erlitten am Samstagmorgen vor dem Start des 24-Stunden-Rennens. In jenem abgesperrten Bereich, in dem die großen Wohnmobile der Fahrer untergebracht sind, in denen die nachts schlafen oder sich tagsüber erholen, dort in diesem RV-Park ist sein kleiner Golden Retriever-Welpe überfahren worden von einem Golfkart und hat dabei sein Leben lassen müssen. Devlin De Francesco natürlich am Boden zerstört, Mischa Goikberg tut sein Übriges dazu, indem er bereits nach 16 Runden das Rennen auch des trauernden Herrchens beendet. Nach der Safety-Car-Phase geht Ricky Taylor etwas überraschend als erster wieder auf die Strecke. Im Laufe der Zeit wird sich rauskristallisieren, warum. Das Team von Wayne Taylor Racing und Michael Andretti, die noch junge Fahrgemeinschaft, hat nämlich eine taktische Finte gezündet. Alle anderen kommen zum 2. Boxenstopp um 4 Runden später rein, als Ricky Taylor das tut. Das heißt also, man hat das Auto im Fachjargon short-fueled, man hat weniger Benzin reingetan als für eine volle Tankreichweite für eine Turnlänge von 28 Runden nötig gewesen wäre. Warum? Ganz einfach, weil, ich hatte es im Podcast gestern gesagt, die Acura ordentlich Gewicht haben zuladen müssen und sie sind deswegen aus eigener Kraft mit klassischer Strategie nicht konkurrenzfähig. Mit weniger Benzin an Bord sind die Autos leichter und damit hat Ricky Taylor zumindest zu Beginn die Chance gehabt, Sebastian Bourdais hinter sich zu lassen. Das dauert allerdings nicht allzu lange. Dann geht Bourdais in Turn 1 außenrum wieder vorbei an Ricky Taylor. Das allerdings erst nach 2 weiteren Safety-Car-Phasen. Erst gibt es ein massives Scharmützel im LMP2-Feld. Stephen Thomas, Dwight Merriman und PJ Hyatt. 3 Amateure rumpeln zusammen und gehen in einer Staubwolke auf. Und wenig später knallt Mike Conway in Dennis Anderson, der sich in seinem LMP2 vor Mike Conway gedreht hat. Conway muss sogar benommen ins Medical Center gebracht werden, wird allerdings als geheilt oder als unversehrt entlassen. Und nach diesen beiden Safety-Car-Phasen geht Sebastian Bourdais an Turn 1 außenrum vorbei an Taylor auf die 1. Position. Richard Westbrook wird dann zum Mann der 2. Rennstunde. Er schließt auf Platz 7 auf Spitzenpulk auf, nachdem er zuvor immer hinterhergefahren war. Während Sebastian Bourdais an der Spitze davon stürmt, setzt sich Richard Westbrook in Szene, schnappt sich einen Gegner nach dem anderen und setzt das Auto mit in der Spitzengruppe fest. Schon früh kristallisiert sich heraus, dass auch bei den Reifen unterschiedlich taktiert wird. Der Wagen von Richard Westbrook hat einen Doppelturn gefahren, keine Reifen gewechselt, während Spitzenreiter Sebastian Bourdais frische Reifen bekommen hat nach seinem Startturn. Dasselbe gilt auch für Spitzenreiter Sebastian Bourdais, wo man konsequent von Beginn an auf Doppelturns setzt. Die Porsche-Mannschaft mit Nazar und Mick Tandy wechselt jeweils die rechten, also die in Banking-Kurven äußeren Reifen. Und die Mannschaft von Taylor setzt sogar auf 4 neue Reifen, um in der Anfangsphase Anschluss halten zu können mit dem vermeintlich unterlegenen, weil zu schweren Acura, dem Vorjahressiegerfahrzeug. Dahinter stecken natürlich auch Überlegungen. Man muss Reifen sparen im Laufe der Distanz, um keinen weichen Reifen aufziehen zu müssen, der nicht funktioniert. Also ist es unbedingt vonnöten, Doppelturns zu fahren. Und der klassische Weg vom Porsche-Privatteam JDC mit Westbrook und von der Ganassi-Mannschaft lautet, gleich vom Fleck weg mit Doppelturns zu agieren, während Porsche wie im vergangenen Jahr versucht, über jeweils die kurvenäußeren Reifen zu wechseln, jeweils pro Stopp 2 Pneus zu sparen und sich so in ein optimales Fenster für die Schlussphase am Sonntagmorgen zu boxieren. Eine große Unbekannte ist die Wetterentwicklung. Catherine Legge aus der GT3-Kategorie, die zu Beginn auf Platz 3 in ihrer Klasse sagt:
Oh, it's a long race, so you obviously can't win it in the first stint. We were just trying to find our feet and see where we shook out in the whole grand scheme of things. Tried to stay out of trouble and make our way past people without sustaining any damage, because as you well know, to finish first you have to finish here, and you've seen some carnage already, and then honestly, we just want a clean car going into hour 23 and a half. So it's okay, it's going relatively well. We're definitely not the fastest car out there, but I think we have a top 6 car. But with how hot it is, it's pretty sloppy for everybody though, to be honest. So it will change a lot, and I don't know where we're gonna shake out or what's gonna happen, but all we can do is keep our head down and do our jobs and hit our marks and do good pit stops and see where we shake out the end.
Man könnte natürlich beim 24-Stunden-Rennen nicht gleich in der ersten Kurve um den Sieg mitkämpfen oder in der ersten Stunde. Man müsse nur mal gucken, wo man stehe und keine Risiken eingehen. Man brauche ein heiles Auto für die letzten Stunden. Es sei sehr heiß und deswegen für alle ziemlich rutschig. Das ist exakt der Tenor, den man auch aus dem Lager der GTP-Piloten hört. Es stellt sich bei vielen ein Untersteuern ein, aufgrund der extremen Hitze. Nick Tandy von Porsche beispielsweise sagt, die Bedingungen seien noch nie so heiß gewesen in diesem Jahr in Daytona wie an diesem Beginn des Rennens. Beim Raw, beim Vortest sei es deutlich kühler gewesen. Darum sei es gerade im Innenfield, im Geschlängel, extrem rutschig für alle.
Yeah, so it was interesting because I think that the conditions are unlike what we've seen so far throughout the last 2 weeks. So yeah, track temps up, it was proper slick out there on the infield. So I think everybody's cars are reacting differently. We had a little bit of a scare on our side. We had to check something on the car during the first stop, which is best to check now. and as it luckily as it turns out, then I think we're all good to go. So it was fun. It was interesting. Obviously, after you get in, so even from the start, depending on which cars run, what sort of tyres, what sort of tyre condition, there's going to be a vast difference in pace of cars. So it's difficult to track who's fast and who when should be fast, who's going to push you off onto the grass like Richard Westbrook does.
Eine kleine Schrecksekunde hätte es gegeben, sagt Tandy, weil man etwas hätte überprüfen müssen beim ersten Boxenstopp. Das hat ein bisschen länger gedauert. Was es ist, verrät der Engländer nicht. Ich sag's Ihnen, er hatte das Gefühl, dass die Lenkung zu leichtgängig gewesen sei. Und deswegen haben die Mechaniker überprüft, ob mit dem Lenkrad und der Servounterstützung alles in Ordnung ist. Es war, aber die Prüfung hat ein bisschen länger gedauert. Tandy fügt noch an, gerade jetzt sei es schwierig, Runden rauszuarbeiten und zu analysieren, wer schnell und wer langsam sei, weil die Reifenstrategien so verschieden seien. Und es sei auch schwer einzuschätzen, wer einen, wie beispielsweise Richard Westbrook, mal kurz von der Strecke rammen würde in der heiß umkämpften Anfangsphase. Westbrook, das große Chamäleon der ersten Stunde, er selbst gesteht:
The first stint was terrible, if I'm honest, and then we changed nothing. And then the car was really good. It was just all the controls in the car. It was a really good lesson for me, how to handle a 963 over a stint. It's you know, we completely changed the balance in the car. It was so far out in the beginning, just locking the rears up into turn one, which I'm sure you were as well. Not at all. And the car just seemed to gain pace and yeah.
Der erste Turn sei fürchterlich gewesen. Dann hätte er, sagt er mit einem Grinsen, nichts verändert im Auto und plötzlich sei das Auto gut gewesen. Das Problem sei, dass die Hinterräder beim Bremsen blockiert hätten auf dem Weg in die erste Kurve rein. Das Auto sei völlig anders gewesen als im Training.
Yeah, it was completely different to what we had in practice and just really struggling on the brakes everywhere. And we didn't have that issue in practice at all. I know some of the other Porsches have been complaining about it, especially in Turn 1, but yeah, it all came to us. But you know, you never give up. There's so much you can do in the car, and you know, we managed to flip the balance, and you know, in the end, we were competitive.
Und man hätte dann die Balance einmal auf links gekrempelt und plötzlich sei man konkurrenzfähig gewesen. Das eindrucksvolle Strohfeuer, das Richard Westbrook abbrennt, wird allerdings nach den ersten beiden Turns wieder vernichtet dadurch, dass Ben Keating ins Steuer geht. Der Herrenfahrer aus Texas ist noch nicht eingeschossen auf den Porsche 963. Zudem mutet er sich einen Doppelstart in beiden Prototypenklassen zu, sowohl in der GTP mit dem JDC Porsche als auch in der LMP2 mit seinem angestammten eigenen Meisterwagen aus der Vorsaison. Keating kann also den heißen Reifen, den Richard Westbrook gefahren hat, in der Anfangsphase nicht mitgehen. Tandy ergänzt, sei momentan in der Anfangsphase am Nachmittag sogar zu warm, einfach Turns konstant über die Distanz zu bringen.
I mean, it's bad. It's hard to single at the moment, a set of tires. So, this is what I was saying earlier. I think even after the first stop, there was cars obviously on a double on the tires, and 10. The 10 stayed out, obviously, and you know, you see what happens. It's not tens, it's seconds in the end. And you know, whether you do two tires or four tires, you've got to start doubling tires, because we simply, if we have 30, 35 stints, we have 21 sets of tires. So if you want to have three nice sets for the end, or even more, it has to be done. And looking at the forecast of temperature, it doesn't look like it's going to cool down particularly much at night. If the cloud comes over and keeps the temp in the track, it's tough. But I mean, the good thing is that Michelin has, you know, opened up the window where we can use the medium and the softer. So it's more up to the you know, the teams. If the conditions are hot, then you know, you can perhaps get away with it a bit more.
Man würde dort über nicht Sekunden, sondern 10 Sekunden Zeitverluste über den Turn reden. Gleichzeitig sah es unausweichlich, dass man Reifen sparen müsse, um mit der Strategie hinzukommen und keine weichen Reifen verbrauchen zu müssen. Ferner hätte die Wettervorhersage gesagt, dass es über Nacht zwar abkühlen werde, aber nicht sonderlich viel, wie man es sonst in Florida erlebe. Und gleichzeitig sollte Bewölkung aufziehen, was dann heiße, dass auch der Asphalt seine Temperatur nicht so schnell abgebe. Und das mache das Reifenmanagement noch einmal schwieriger. Sein Teamkollege Felipe Nazar hat das Gefühl, dass die Cadillac in der Hitze des Tages deutlich schneller sein. So hätten sie einen Vorteil sowohl bei der Traktion als auch auf der Bremse. Aber in diesem Rennen könne sich über die Distanz sehr viel ändern. Wichtig sei nur, dass man Anschluss an die Spitze hält.
The Caddy looks strong right now, a bit like expected, you know, when we saw practice sessions and they seem to have the edge right now in the heat of the day. But it's still a long race to go, and you know, I hopefully everybody calms down a little bit, and still, I don't know, 20 plus hours to go. But yeah, happy to be here again. I think that's my 9th start in the Rolex 24, so yeah, super excited to be here, and everything is going smooth.
Richard Westbrook nochmal sagt, man hätte bereits in den freien Trainings versucht, so viele weiche Reifen wie möglich zu verbrennen.
The weekend really, it doesn't start today at 1:40, it started, you know, last week, just trying to burn through as many softs as we can to, you know, as Nick said, the weather forecast was out, you know, a while ago, we could see it's going to be very warm, so you just don't want to be running softs in the night. I mean, it's not the end of the world because the race is not won in the night, but it's going to be pretty ugly on those tyres with the temperatures we're going to see. But, you know, fortunately, we were really frugal in practice, so I think we only have to do one stint on the soft, so we're in good stead on that.
JDC müssen nur noch einen Satz der weichen, ungeliebten Reifen verwenden. wie das Ganze sich ausgehen würde, könne er nicht sagen. Genauso wenig, wie er erwartet hätte, dass die Balance sich dermaßen verschiebe und die Änderung einen so großen Einfluss hätte, weil sie...
No one's really done a true long run, so, you know, with all their red flags in practice, mind you, there wasn't that many, but, you know, you're just trying to work on balance, and we never really did a long run, so maybe it's a bit of that. I mean, it was warm on Friday yesterday, so... But the car felt way better than in the first stint. But yeah, like I said, we managed to just sort of react to it, and everything's good right now. And I think it's going to be a bit cooler tomorrow, hopefully.
In den gesamten Trainings keinen einzigen Dauerlauf, keinen einzigen Long Run unternommen hätten. Wayne Taylor Racing ändert dann im Laufe des Nachmittages die Strategie und setzt ebenfalls auf lange, ausgefahrene Turns mit Doppelturns für einen Satz Reifen. Louis Deletras begründet, es sei sehr warm im Auto, man würde eine andere Strategie fahren als alle anderen und versuchen, lange draußen zu bleiben, um sich so an der Spitze mit festsetzen zu können. Auch wenn die abseitige Strategie momentan etwas wunderlich aussehe, lasse das keine Rückschlüsse für den weiteren Rennverlauf zu.
Yes, obviously it's quite hot outside and it's very hot in the cars. But well, I think we maximize everything so far. And we're trying to keep it clean and go long and see. I mean, the strategy now is way out of what will be in the end. So just running, seeing how the car behaves and trying to see where we're compared to competition. And I think, yeah, the last team was pretty good out front. But yeah, I feel like the competitors are strong and we'll have to fight hard for this one.
In den ersten zwei Rennstunden gab es vier Safety-Car-Phasen. Zu Beginn der dritten Rennstunde unterbricht ein schwerer Unfall von Stephen Thomas in einem LMP2 erneut den Rennfluss für beinahe eine Viertelstunde. Felipe Nasr fällt auf.
I mean, I just think it's, you know, starting the race, you know, people are still kind of finding their flow into the race and getting a little bit excited at points, but we stayed out of trouble. In the car number 7 there, able to keep the car to Dane, running up second, so...
Gerade beim Start seien viele Fahrer offensichtlich ein bisschen außer sich, ein bisschen aufgeregt und müssten erst noch ihren Rhythmus finden. Das gilt auch für Jesse Krohn. Der Finne fährt zum ersten Mal in einem LMDH, einem GTP-Auto, ist bei BMW intern befördert worden in die erste Liga.
Yeah, I mean, it was a good start. We obviously need to remember that it's a 24-hour race. I was really taking it easy in the beginning, just trying to save the tires because it was highly likely that we were going to do a double stint in the beginning, which we ended up doing. So yeah, it was good until it wasn't. I had that little lock-up right at the end, which compromised us slightly. But until then, the car felt good, and the strategy of taking it easy in the beginning and pushing a little bit more in the end seemed to be the way to go.
Your question's going again. Stick your hand up and come up to RJ here. See you over there, Wolfgang. Anybody else, raise your hand. We'll get you a mic.
Yeah, I mean, it's just as hard as I expected. So with these cars, it really bites you. One little mistake, you hit one bump wrong, and you lock up, and it has serious consequences. So yeah, this was my first ever like a proper race stint in the car, and also straight away into a double stint with the tires. So there's a lot to learn also with the systems in the car. But yeah, I'm sure I tend to not make the same mistake twice, so now I know what to expect at the end of the stint, and the next run should be easier.
We'll go over to Wolfgang. Anybody else with questions, raise your hand, we'll get you a mic. Wolfgang, mic's right there.
Jesse, can you tell us something about the traffic situation with the short GT cars?
Yeah, I mean, there's so many GTs. Gladly, I think it evens out over 24 hours. Sometimes you get bad flow with traffic, and sometimes you get good flow. So yeah, it's super crazy out there. So far, the GTs have been very respectful. And yeah, obviously, we're not taking any risk in traffic. We just need to make sure that we're seen before we go for the moves, and there's no point dive bombing at this point of the race.
Man hätte gleich zu Beginn mit Doppelstints begonnen. Man hätte einen Ausrutscher gehabt, der sie viel Zeit gekostet hätte. Jetzt wisse er allerdings, wie sich das Auto über den Stint hin verhalten würde, und dieser Fehler würde ihm nicht nochmal passieren. In einem LMP1, in einem GTP, fühle sich alles völlig anders an als in einem GT. Jede Bodenwelle, jeder kleine Fehler würde einen sofort aufs Brutalste bestrafen und hätte ernsthafte Konsequenzen. Das Team von Wayne Taylor setzt zum ersten Mal zwei Autos ein und splittet die Strategie. Besonders aggressiv in der Anfangszeit Anfangsphase Louis de Letras mit diesen Kurzturns. Das Ganze wird dann nachher ausbalanciert. Louis de Letras hat es gesagt, zugunsten von längerer Fahrzeit, als Ricky Taylor am Steuer sitzt. Taylor sagt,
Philippe, when I got out, he was like, you drove a long time. I was like, what time is it? I didn't know how long I was in there. But yeah, I mean, the race always starts off hectic and I hate the starts of these races because you can only do bad things. And I try just to stay out of people's way and keep the car nice and clean because it's a long way to go. As you can see, there's been a lot of yellows. And Louis had a great run there when he got in the lead. So I think we've got a little bit of pace, and when we can get to the front, I think between the two cars we're trying lots of different things. So having two cars for the WTR Andretti team has been already very interesting, and I think as the race progresses, we're gonna continue to use that to our advantage. Hopefully, as you saw, we went off sequence on one of the first yellows, and then we did it again on the next one. So always having one car close to the front has been quite positive.
Er hätte so lange gefahren, dass er erst einmal fragen müsse, wie spät es mittlerweile sei. Und es sei schon ein Wahnsinn, wie das Rennen sich verschieben würde und was es für Belastungen seien, hier mitzufahren. Das Ganze sei momentan schwer hochzurechnen, aber keiner sei mit der Strategie so aggressiv unterwegs wie die Mannschaft von Wayne Taylor Racing. Das sei die einzige Chance, wie man den Wagen an der Spitze halten könnte. Und es gäbe gleichzeitig große Ausschläge und Unterschiede zwischen den beiden Autos. In der Anfangsphase scheint es so zu sein, als hätte Cadillac, vor allen Dingen das Chip Ganassi-Auto, mit Sebastian Bourdais, Scott Dixon, Alex Palau, dem Gaststarter aus der IndyCar-Serie und Stammfahrer Ringer van der Sande, klar, das Zepter in der Hand. Das allerdings mag Sebastian Bourdais so ohne weiteres nicht stehen lassen.
No, no, I wouldn't say that. I think around the lap we're doing okay on our own, but passing for us is almost, I mean, you, I don't know if you saw how much I had to dive bomb the Acura to even get by. I mean, we don't have any top speed. And I know for a fact that Porsche is not turned up right now, because otherwise we would never be passing them. Like, if I can't pass the Acura and the Porsche has the same power, something doesn't add up. So we know when it comes down to the dogfight at the end, they're all going to be extremely difficult to pass and will be an easy target, because as soon as they get a sniff of our tow, they're going by. So it's super frustrating. It's pretty much, unfortunately, exactly the way we told IMSA that it was going to be, but they're not listening to us. We've been 2 to 5 miles an hour slow since last year, after this race, when between 2 and 5 miles an hour, if you look at every metrics, and different depending on the track.
Franzose wähnt, Porsche hätte noch nicht das Maximum aus dem Ladedruck raus abgefordert, und je länger es dauere, desto besser werde Porsche nachher in Schwung kommen. Gleichzeitig fürchtet Sebastian Bourdais, dass es Regen geben könnte am Sonntagmorgen, allerdings genau außerhalb jenes Fensters, in dem man die weichen Reifen noch einsetzen könne. Es könne Sinn ergeben, einen weichen Reifen einzusetzen, wenn es viele Safety-Car-Phasen gäbe. Ansonsten sei der weiche Reifen bei diesen Witterungsbedingungen eher nicht brauchbar, und sollte es regnen, dann könne man mit dem weichen Reifen zwar theoretisch weit ins Regen, ins Feuchte hineinfahren, allerdings ist ein Zeitfenster vorgegeben bis um 9 Uhr am Morgen, und der Nieselregen solle über dieses Zeitfenster hinausgehen, sodass man dann zwangsläufig bei Nieselregen auf den harten Reifen wechseln müsse, und der sei für feuchte Fahrbahnbedingungen gänzlich ungeeignet, genauso wie der Regenreifen für abtrocknete Bahnen gänzlich ungeeignet sei.
We're gonna do doubles until we don't have to anymore. Four tires, but double stints.
Did you change four on
the
first stop?
No, we didn't. We did the double stint.
And double stint all the way down to the night?
Until, I think it's depending on how many yellows and stuff you, it's like anywhere from 7 to 10 sets that you need to double stint. So we'd rather get it out of the way early. So.
Are you planning on using the soft at all, or are you trying to avoid it at all costs?
We're trying to avoid it, but I mean, you know, at night it's never good, but it's, you know, if it's a lot of yellow, sometimes it's actually not a bad thing, because the thing restarts really well. So I think, honestly, I'd rather keep them for when it's going to start drizzling and raining, if it does do that, because it seems like rain's on the way.
Okay.
Could be on and off, like little showers and stuff, and that tire is a really good intermediate tires. Not really good slick, but it's, the problem is they've put rules forced that you can't use it after 8 a.m.
Yeah.
and the rain's supposed to go until 10, so if it shows up. So yeah, I mean, it's really frustrating. Like, they just put so many rules and regulations and restrictions that at the end of the day, even when you have something that you could actually make sense of, you're not allowed to. So it is what it is, but it's the same for everybody. It just, you know, the problem is if you have to do the transition from mediums to from wets to mediums on the drying track, that's going to be a bit of a adventure, and you're going to take so many chances and to wreck a car that it makes no sense. But that's the regulation. So
is there a fixed crossover time, like you have in other championships, from when to when you're going to change from the one to the other?
No, but I mean, the wet doesn't transition well at all. So
you need to get rid of it as soon as it's the dry line.
Yeah, the problem is, like, you have to get out of the line so, you know, so much here when there's so much traffic that, yeah, it might be a bit head scratcher. Like, you may have to drag on the wets for far longer than you'd like, because the chances that you're going to end up taking if you put the dries on is going to be very high. So, but at the same time, it's going to get close to crunch time, you know, towards the last 3-4 hours of the race. So yeah, it could be pretty tense moments.
Mit dem Medium-Reifen müsse man möglichst auf der Ideallinie bleiben. Sobald die abtrocknen, müsse man den Regenreifen loswerden und auf den Medium-Reifen wechseln. Mit dem könne man es sich aber nicht erlauben, beim Überrunden abseits der Ideallinie zu fahren. Das könnte also eine große Herausforderung werden und einige haarige Momente heraufbeschwören. Von der Überlegenheit, die auf den ersten Blick festzustellen ist, mag Sebastian Bourdais ebenfalls nichts wissen. Er deutet die Regeländerungen an, die den Porsche und vor allen Dingen dem Acura mehr Motorleistung zugestehen, gleichzeitig allerdings auch bei erhöhtem Gewicht. Und Sebastian Bourdais verweist darauf, dass er jeweils Dive-Bombs auf der Bremse hätte vollführen müssen, um überholen zu können. Das sei sehr riskant. Die Porsche hätten einen deutlichen Topspeed-Vorteil. Das Ganassi-Team mit Bourdais, Dixon, Palou und Van der Sande hat konsequent Doppelstints gefahren die ganze Zeit, bestätigt Sebastian Bourdais. Und mit dieser Strategie hat sich die Mannschaft zunächst einmal in der vierten Rennstunde an der Spitze festgesetzt, als Scott Dixon übernommen hat von Sebastian Bourdais. Dahinter Jack Aitken im anderen Cadillac, eingesetzt von Action Express, den er übernommen hat von Startfahrer Pipo Derani. Porsche massiert sich in der Rolle der besten Verfolger mit Dane Cameron auf der dritten Position. Nur durch die Boxenstopps kommen auch die BMW zwischenzeitlich mal an den Porsche vorbei. Die Porsche allerdings sind diejenigen, die sich am ehesten festbeißen können, wenn man die Strategie des Rennens richtig liest, hinter den beiden derzeit überlegen agierenden Cadillac von Ganassi und von Action Express. Ihr seht also, es gibt jede Menge zu beobachten und jede Menge zu analysieren, vor allen Dingen in Sachen Strategie. Natürlich bleiben wir da in Daytona auch in den nächsten Stunden am Ball. Und wenn es was Neues zu berichten gibt oder neue interessante Stimmen aus dem Fahrerlager und der Boxengasse zu Gehör kommen, dann sind wir wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, für euch da. Parallel arbeite ich natürlich auch schon an einer großen Hintergrundgeschichte für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da geht es dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe ums Kräfteverhältnis der GTP-Kategorie der LMDH nach der ersten Saison. Wer hat was gelernt? Wer macht was besser an den Autos? Und wie wird sich das Ganze einfügen in die Hackordnung der Sportwagen-Weltmeisterschaft, die in Katar beginnen wird, in etwa einem Monat? Und dort fahren ja die LMDH gegen die Hypercars von Toyota, Peugeot und Ferrari. Es gibt momentan noch keinerlei Informationen darüber, wie die Einstufung der Balance of Performance geändert werden wird, um die LMDH, die eine Nasenlänge zurücklagen auf die Hypercars, dort auf ein konkurrenzfähiges Niveau zu bringen. Der einfachere Weg wäre gewesen, die Änderungen hier abzuwarten und zu gucken, wie sie sich bewähren und dann einfach die mehr Motorleistung und gegebenenfalls das Mehrgewicht auch in der Sportwagen-Langstrecken-WM zu adaptieren. Pierre Fillon und Richard Mille, der Präsident des Le Mans-Veranstalters, respektive der Chef der Sportwagen-Langstreckenkommission der FIA, sind hier vor Ort und schauen sich die Entwicklung der Zeiten und des Kräfteverhältnisses sehr genau an. Und dann müssen sie relativ zeitnah eine Entscheidung treffen, wie die LMDH eingestuft werden sollen für die Weltmeisterschaft. Denn der Prolog, der erste Vortest vorm WM-Auftakt in Katar, der ist dann keine 3 Wochen mehr weg. Und da muss dann relativ zackig eine Entscheidung her, weil die Änderungen ja auch noch umgesetzt werden müssen. Insofern ist Daytona ein Gradmesser, auch für die Sportwagen-Langstrecken-WM. Und wir werden uns das in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk sehr tiefgehend angucken, mit einer ausgiebigen Technikanalyse, die sich nicht nur auf das Rennen hier in Daytona bezieht, sondern generell auf die Stärken und Schwächen der einzelnen LMDH im Vergleich zu den Hypercars. Könnt ihr euch schon drauf freuen? Wir haben ohnehin schon jede Menge Vorbestellungen für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk wegen des großen Rallye Dakar Specials. Wenn ihr möchtet, bestellt das Heft doch auch einfach schon vor mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de, wenn ihr euch für den Sportwagen Langstreckensport entscheidet. Denn da gibt es den großen Prototypen-Block, unter anderem mit der Analyse der LMDH-Fortschritte, aber auch mit einem spannenden Doppelinterview mit Urs Kuralle und Jonathan de Guid, den beiden Verantwortlichen des GTP-LMDH-Programms bei Porsche. Wird sich mit Sicherheit für jeden Sportwagen-Fan, für jeden Rallye-Dakar-Fan und für jeden Fan der Formel-1-Historie lohnen, sich die nächste Ausgabe schon zu sichern. Der Vorverkauf ist eröffnet, eine E-Mail an shop@pitwalk.de reicht und dann leiten wir alles Mögliche in die Wege. Bis zum nächsten Update von Pitcast hier direkt vom 24-Stunden-Rennen aus Daytona. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.